Und ich freue mich, hier zu sein. Das ist immer wieder schön. Kriege ich das ein bisschen höher? Ich habe einen Fan. Wunderbar. Jetzt geht's mir gut. Mein Vorredner vom letzten Sonntag war ja der Klaus Eberwein. Das ist ja auch so ein Israel-Spezialist und Kenner. Jetzt hoffe ich, dass wir heute nicht so ganz viele Doppelungen haben. Aber egal, wir starten mal. Noch ganz kurz, mein Name ist Hans Pfau, ich komme aus dem Schwarzwald. Für diejenigen, die mich nicht kennen, einem wunderschönen kleinen Ort Gundelshausen mit, ich übertreibe immer ein bisschen, mit 100 Einwohnern. Und war jetzt 25 Jahre im Christusbund angestellt, speziell auch für die Seelsorgearbeit. Wir hatten das Dynamis Lebenszentrum, wo wir junge Menschen begleitet haben über kurze Zeit, längere Zeit, so zwischen einem Wochenende und 7 Jahren. Das war unsere Aufgabe, meiner Frau, ihre und meine. Seit einiger Zeit bin ich in Rente. Freue mich, dass ich trotzdem noch unterwegs sein darf zum Predigen. Das ist immer wieder eine gute Sache. Für mich eine große Freude. Soweit diese kurze Sache jetzt. Muss ich das einschalten? Das ist der See Genezareth, Israel. Wer war schon dort? Boah, alle! Dann erübrigt sich meine Einleitung ja fast. Und trotzdem möchte ich entführen einen wunderschönen Ort in Israel, einen interessanten Ort. Vieles in Israel ist ja verändert, seit Jesus hier war. Aber eines nicht, die Topografie um den See Genezareth, die ist gleich geblieben. Und das berührt mich immer in ganz besonderer Weise, wenn man da dort ist und das Ufer sieht, den See sieht und weiß, es ist das Land von Jesus Christus, unserem Erlöser. Er war dort und wenn man auch keine Fußstapfen mehr sieht, aber das ist doch das Wissen, dass Jesus aus diesem Land kommt und dort gewirkt hat unter den Menschen. Ostern persönlich, so heißt auch heute noch das Thema, der Versager kommt zurecht. Und der Text steht in Johannes 21, diese Verse 15 bis 25, die möchte ich dann nachher lesen. Ich habe aber noch ein Bild mitgebracht von dieser kleinen Kapelle, die dort am See Genezareth steht. Vermutlich waren die meisten, wer jetzt schon in Israel war, auch an dieser Kapelle. Ein besonders schöner Ort und wenn man mit Gruppen dort ist, dann staunen die Menschen. Und dann wollen alle dasselbe. Sie wollen wenigstens mal so ein bisschen hinein in das Wasser. Jetzt wissen wir, dass das kein irgendwie anderes heiliges Wasser ist oder sonst was. Aber es ist ein gutes Gefühl, in dem Wasser zu stehen, wo auch der Petrus stand. Faszinierend, oder? Auch die ganze Anlage ist wunderschön. Wenn man hineinläuft, dann wird man so an biblische Dinge erinnert, natürlich. Bei uns, als wir da hineingingen, dann lag auf dieser Mauer ein Kliptachs, beschrieben in den Psalmen. Wort Gottes, lebendig, faszinierend, oder? Und dann der Blick durch die Bäume auf den See ist einzigartig. Einfach ein schönes, tiefes Erlebnis. Und dieser Text führt uns heute. Eigentlich müsste es weitergehen, oder? Könnt ihr mir da Technik? Ja. Eigentlich sehen wir jetzt hier oben, ganz oben dieses Dreieck. Man nennt es das christliche oder evangelische Dreieck. So diese Orte Kapernaum, wo Jesus so fast zu Hause war. Der Berg der Seligpreisungen, die Mensa Christi. Das ist so ein Zentrum gewesen, wo Jesus sehr viel unterwegs war. Und wir sehen das rechte Bild, so etwas von einer Erhöhung hinunter auf den See, wo Jesus ja den Menschen begegnet ist. Wo muss ich da hinzeigen? So. Ich möchte diesen Text mit diesen drei Punkten durch den Text gehen. Jesus offenbart sich am See, das will ich nur ganz kurz machen. Jesus fragt nach meiner Liebe und Jesus führt ganz persönlich. Und jetzt möchte ich diesen Text einmal lesen. Ich beginne mit Vers 1 und springe dann zu 15. Danach offenbarte sich Jesus wiederum den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber in folgender Weise. Vers 15. Als sie nun das Frühmahl eingenommen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er sagt zu ihm: Herr, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Er sagt zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum sagt er zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Zum dritten Mal sagt er zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Liebst du mich? Und er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jung warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Arme ausbreiten und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das aber sagte er, um anzudeuten, durch was für eine Todesart er Gott verherrlichen werde. Und nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir. Petrus wendet sich um und sieht den Jünger, den Jesus liebte, folgen, denselben, der auch bei dem Mahl an seiner Brust gelegen hatte und gesagt hatte: Herr, wer ist der, der dich verrät? Als Petrus diesen erblickte, sagte er zu Jesus: Herr, was soll aber mit diesem werden? Jesus sagte zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Du folge mir. Daher verbreitete sich diese Rede unter den Brüdern: Jener Jünger stirbt nicht. Jesus aber hatte nicht zu ihm gesagt, er wird nicht sterben, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Das ist der Jünger, der über diese Dinge Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wollte man das alles in einem einzelnen Buch niederschreiben, würde es, so glaube ich, selbst die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man da schreiben müsste. Das Erste: Jesus offenbart sich am See. Ist mein Bild weg? Nur geschwind. Ah, okay. Jesus offenbart sich am See. Es scheint Johannes, diesem Schreiber, ein ganz wichtiges Anliegen zu sein, diese Offenbarung an den Anfang des Kapitels zu stellen und auch in Vers 14 noch einmal aufzugreifen. Er offenbarte sich aber in folgender Weise. Wir Menschen haben so unsere Vorstellungen von Gott. So könnte Gott sein. Wir haben uns die unterschiedlichsten Bilder gemacht von einem Gott, den viele gar nicht kennen, was er tun müsste, wie er sein könnte. Und vermutlich ist ganz vieles falsch. Nur wenn Gott sich offenbart, können wir ihn erkennen. Nichts anderes geschieht auch hier wieder. Auch Petrus hatte noch seine eigenen Vorstellungen von Jesus und wie er sein müsste, wie er handeln müsste, was er tun müsste. Jesus war ja bekannt in Israel. Sein Auftreten bei Johannes dem Täufer am Jordan, seine Vollmacht, seine Wunder, das brachte viele zum Nachdenken. Viele kommen ins Staunen. Die Masse ruft bei seinem Einzug in Jerusalem begeistert: Hosianna! Und feiern ihn schon als den menschlichen König. Und dann erleben die Menschen sein schreckliches Leiden. Sein Sterben, die brutale Kreuzigung, seine offensichtliche Hilflosigkeit und sein Begräbnis, und damit ist alles weg. Alles, was in ihren Köpfen so an Vorstellung da war. So viel Leiden, so viel Ohnmacht, so ein geschundener Gott war außerhalb ihrer Vorstellung. Selbst bei den Jüngern war dieser Weg schwer denkbar. Und ich gehe noch einmal darauf ein, weil das beim Petrus auch so war. Und dann kam die Auferstehung und damit Gottes Offenbarung. In diesem Jesus bin ich Mensch geworden, sagt der Vater im Himmel. Das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden und zeigt sich. Die Auferstehung ist die Spitze der Offenbarung. Das Siegel Gottes an das Geschehen am Kreuz. Und nach der Auferstehung heißt es immer wieder, er offenbarte sich. Heute am See seinen Jüngern und dem Petrus. Das Zweite, Jesus fragt nach der Liebe. Es ist eine seelsorgerliche Begegnung. Der Platz am Kohlenfeuer, Frühstück am Ufer, das haben wir letzten Sonntag gehört. Hier steht ja tatsächlich Frühstück. Das Frühstück ist zu Ende. So wie es sich liest, wurde während diesem Frühstück nicht viel geredet. Im Text wird nur vom Reden Jesu berichtet. Und jetzt geht es heute vorrangig um Petrus. Und doch lässt sich Jesus mit der Anrede an Petrus immer noch Zeit. Was ich sehr feinfühlig finde, ist, erst kommt die Stärkung, erst kommt das Frühstück und dann kommt die Ansage. Gott hat bei Elia im Alten Testament ebenso gehandelt, als der frustrierte Prophet Elia nach der Androhung von Isabel entmutigt davon rennt, um zu sterben. Da begegnet ihm Gott in der Wüste bei Beersheba, wie er lebensmüde unter einem Ginsterstrauch liegt. Und das Erste, was Gott tut, ist, ihn zu trösten und ihn zu stärken. Steh auf, iss. Und der geröstete Fladen und der Krug Wasser stand schon bereit. Und dann war Schlafen dran. Ein zweites Mal weckt ihn ein Engel. Steh auf und iss. Das ist Seelsorge. Essen, schlafen, essen, schlafen. Wir haben manchmal auch wir falsche Vorstellungen, wie wir Menschen begegnen könnten. Und Jesus handelt ja ebenso. Wenn uns Jesus zu sich einlädt, dann sieht er unsere Defizite. Und zuerst stärkt er uns und macht uns Mut. Er kommt mit unserer Sprachlosigkeit, die ja bei diesem Frühstück da war, zurecht, weil er unsere Herzen kennt, weil er unsere Herzen lesen kann. Und einer solchen Begegnung kommt es zur Veränderung. Jesus zeigt uns, dass Liebe sich nicht vom Versagen des anderen ausbrennen lässt. Das ist kein einfacher Satz. Liebe zeigt sich daran, dass sie sich nicht vom Versagen des anderen ausbrennen lässt. Und da brauche ich eine Quelle, die stärker ist, die mir mehr Kraft gibt als meine eigene Liebe. Petrus erinnert sich ganz bestimmt an das kalte Kohlenfeuer im Hof des Kaiphas, das ihn so sehr beschämt hat. In Johannes 18 wird er dreimal gefragt, gehörst du auch zu diesem Jesus? Und wir kennen das. Er behauptet, nein, nie gesehen, ich schwöre. Und jetzt sitzt er hier wieder an einem Kohlenfeuer. Ganz anders. Und doch auch wieder hier unter Spannung. Jetzt kommt's, das erwartete, vielleicht auch, ich weiß es nicht, gefürchtete Gespräch mit Jesus. Nach der Verleugnung war natürlich noch etwas offen. Petrus und Jesus stehen wohl etwas abseits, nur Johannes ist noch in der Nähe. Auch das ist so ein Hinweis, Seelsorge braucht keine Öffentlichkeit. Kein Publikum und vor allen Dingen
geht es in der Seelsorge nicht um Bestrafung. Das lerne ich von Jesus. Für mich ist das in der Seelsorge ein Grundsatz. Nicht Bestrafung, sondern zurechtbringen. Das ist der große Unterschied. Jesus will zurechtbringen. Er will dir nicht mit irgendwelchen massiven Dingen begegnen und dich abkanzeln, sondern er will dich zurechtbringen. Er will dich in seine Nähe holen. Keine Ansage, Petrus, warum hast du das gemacht? Warum warst du so ein Feigling? Wie soll ich dir noch vertrauen? Jesus fordert auch kein Versprechen. Petrus, ich beauftrage dich nur, wenn du ab jetzt nie wieder so großspurig bist und mich verleugnest. Er stellt nur die Frage nach dem Herzen. Er stellt nur die Frage nach der Liebe. Ich glaube auch nicht, dass diese dreimalige Frage nach der Liebe die dreimalige Verleugnung ausgleichen soll oder muss. Die Schuld des Petrus, wo hängt denn die? Die Schuld des Petrus hängt am Kreuz und ist vergeben. Wie gut, denn auch ich habe nicht die Möglichkeiten, für all meine Schuld wieder Gutmachung zu leisten. Ich bin froh, dass ich weiß, meine Schuld hängt am Kreuz. Und ich will das heute Morgen sehr deutlich sagen. Es geht nicht um Wiedergutmachung. Manches müssen wir in Ordnung bringen in dieser Welt, keine Frage. Aber bei Jesus darf ich meine Schuld sagen und bekennen und sie wird mir vergeben, weil sie am Kreuz hängt. Jesus spricht Petrus mit seinem vollen Namen an. Ich kenne das. Wenn mein Vater oder meine Mutter mir etwas Wichtiges oder auch etwas zu sagen hatte, dann nannte er so meinen ganzen Namen. Hans Hartmut Pfau. Jetzt wisst ihr ein Geheimnis von mir. Gebe ich nicht so oft preis. Ich finde das Hartmut irgendwie oldschool. Jesus sagt Simon, Sohn des Johannes. Und Jesus leitet mit dieser Ernsthaftigkeit einen Neubeginn für Petrus ein. Die Frage kommt überraschend für den Petrus. Kann die Jesusliebe von Petrus größer sein als die Liebe der anderen Jünger? Großspurig hat ja Petrus verkündet, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Große Klappe, tiefer Fall, die Eigeneinschätzung ist völlig misslungen. Petrus lernt sich selbst kennen und er erkennt, wie voreilig sein Versprechen war, Jesus nicht zu verlassen. Auch seine eigene Vorstellung von Jesus musste aufgedeckt werden. Die dreimalige Frage nach der Liebe zielt auf das Herz des Jüngers ab. Liebst du mich mehr? Herr, du weißt, dass ich dich liebe, ist seine Antwort. Ich will heute nicht auf diese verschiedenen Begriffe und Stufen der Liebe eingehen. Es genügt, als Petrus beim dritten Mal sagt, Herr, du weißt, du kennst mein Herz, ich liebe dich. Kein Vergleichen mehr, kein Gedanke, ich liebe dich mehr als die anderen. Und doch musste Petrus eine Korrektur lernen. In Matthäus 16, Vers 21 lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern erklärt, dass er nach Jerusalem gehen muss, dass er viel leiden müsse, dass er von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet werden und am dritten Tage auferstehen müsse. Dort heißt es, die Antwort des Petrus, vielleicht kennen wir die, da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Jesus aber wandte sich um und sprach dieses harte Wort, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Wie großspurig war Petrus unterwegs bei der Unterhaltung mit seinem Herrn, das beschreibt auch Johannes Kapitel 13. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Und Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. aber später wirst du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Und dann kam das Kohlenfeuer, das erste, bei Kaiphas. Und eine Magd tippt dem Petrus auf die Schulter und er verleugnet seinen Herrn. Jesus übergeht die Vergangenheit nicht einfach. Die Sünde der Verleugnung hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Sie ist vergeben. Aber er stellt die Frage nach der Liebe zu ihm. Wer Jesus liebt und das auch bekennen kann, wird fähig, mutig zum Dienst und bereit zum Hirtendienst. Diese Frage nach der Liebe zu Jesus ist eine ganz entscheidende Frage. Liebst du Jesus? Ist er dein Herr, dein Erlöser, dein Tröster, dein Aufrichter? Was haben wir für Vorstellungen von Jesus, von Gott? Ist Gott der Hilfeonkel, der meine Wünsche erfüllen muss und nach meinen Vorstellungen handeln muss? Wie stellst du dir Gott vor? Kann ich die Liebe zu ihm bestätigen, wenn er ganz anders in mein Leben eingreift, als ich dachte? Kann ich ihn dann lieben? Auch Petrus konnte sich keinen gekreuzigten und zerschmetterten Erlöser vorstellen. Die Kernfrage des Geschehens, das uns hier von Johannes überliefert wird, ist, wie sieht es nach der Kreuzigung um die Nachfolge des Petrus aus? War Petrus bereit, seinen Erlöser als den zu lieben, der er war, und nicht als den Erlöser, den er sich vorgestellt hatte? Lieben und folgen wir Gott, so wie er sich uns in seinem Wort offenbart? Und auch in all den anderen Bereichen und manchmal auch in Forderungen an uns, die wir vielleicht gar nicht sofort verstehen. Oder lieben und folgen wir nur einem Abziehbild dieses Gottes, unserer Vorstellung von dem lieben Gott? Übrigens eine Aussage, die nirgends im Wort Gottes steht. Bedenken wir, wir müssen gar nicht lautstark den Herrn mit Worten verleugnen, wie es Petrus getan hat. Wie oft haben wir in unserem Leben kein Ja zu Gottes Führung in meinem Leben? Komme nicht damit zurecht, hadere damit. Wie sähe es aus, wenn morgen keine Religionsfreiheit mehr wäre in Deutschland, wenn Verfolgung drohen würde, wie in weiten Teilen dieser Welt? Ich will das zugeben. Ich tue mich mit mancher Führung schwer. Da will ich barmherzig sein mit dem Petrus. Die seelsorgliche Frage zielt darauf, das Versagen des Petrus aufzuarbeiten. Vergebung ist geschehen am Kreuz. Und Petrus antwortet schlicht, du weißt, dass ich dich lieb habe, dreimal. Und dann bekommt er den Auftrag, Hirte zu sein, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, verlorenen und verirrten Schafen nachzugehen, sie wieder zurechtzubringen und auf den Weg zum Vater zu bringen, verängstigte Lämmer zu beruhigen, zu ermutigen, Schwache zu tragen, mit Geduld und Barmherzigkeit die Herde zusammenzuhalten. Wir kennen das, Psalm 23, Johannes 10, wie Gott einen guten Hirten beschreibt. Hüten, versorgen, er erquickt meine Seele. Und er hat gesagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und das hat er getan. Für dich, für mich, für uns Menschen. Und jeder, der möchte, der das begriffen hat, der darf das annehmen. Jesus, das wissen wir, ist der vollkommene Hirte. Aber er beruft den Petrus in diese Aufgabe und vermutlich war es für Petrus eine gute, praktische Anschauungslektion, wie Jesus ihm begegnet ist hier. Jesus, dir brauche ich nichts vormachen, antwortet er ohne Pathos mehr. Du kennst mein Herz, du weißt, dass ich dich liebe. Für mich war das ein tiefer Trost, dass Jesus uneingeschränkt an seinem Jünger festhält. Wenn er so mit Petrus umgeht, dann auch mit mir. Dann darf ich genauso wie der Petrus auf die Gnade hoffen, auf das Vergeben, auf diese Tatsache, dass, wenn ich Jesus gehöre, er nicht zulässt, dass das Band zwischen ihm und mir durchschnitten wird, obwohl der Petrus das gemacht hat. Von Petrus habe ich gelernt, meine Schuld sollte mich nicht von Jesus abhalten, sondern mit aller Kraft zu ihm treiben. Ich fand das schön, dass er als Erster aus dem Boot gesprungen ist, als er gehört hat, es ist der Herr, und sofort zu Jesus wollte. Der Teufel will uns immer davon abhalten, mit unserer Schuld zu Jesus zu kommen. Und wir sollten das umdrehen. Wenn wir irgendwo merken, Schuld ist in unserem Leben, dann muss uns das so schnell wie möglich zu Jesus treiben. Das Dritte, Jesus führt persönlich. Für Petrus ist es eine deutliche und schwere Ansage, auch du wirst deine Arme ausbreiten. Das war der Hinweis auf das Sterben am Kreuz. Den Märtyrertod sucht sich in der Regel keiner. Außer verblendete, irregeführte, missbrauchte Menschen, die falsch manipuliert wurden, denen irgendetwas versprochen wird, wenn sie das tun. Petrus wird ab jetzt nicht mehr eigene Wege gehen, sondern sich vom Herrn führen lassen. In der Anfangszeit des Petrus hat er nach seinen eigenen Vorstellungen gelebt. Ich habe das versucht zu erklären. Da hast du dich selbst gegürtet, sagt Jesus. Du hast nach deinen Vorstellungen deinen Weg bestimmt. Von jetzt an wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Und das Bild des Gürtelumbindens kennen wir vom Auszug aus Israel, wo die Israeliten die Anweisung bekamen, nehmt euren Rock hoch, macht ihn in den Gürtel hinein, dass ihr gut unterwegs sein könnt. Und jetzt wird ein anderer dich führen. Aber eines ist entscheidend. Es ist immer noch der gute Hirte. Er führt Schritt um Schritt, er lenkt unser Leben. Und Leiden ist dabei nicht ausgespart. Es war wohl ein Hinweis, dass Petrus wie Jesus am Kreuz sterben wird. Und ich denke, es ist für den Petrus vielleicht das letzte große Loblied vor seinem Sterben für seinen Herrn. Ich denke, wir sind manchmal zu oberflächlich mit diesen Lobliedern. Das größte Loblied, so steht es hier bei Petrus, ist vermutlich, dass er sein Leben gibt. Jesus sagt zu Petrus, folge mir, ich gehe dir voraus und du musst dich nicht fürchten. Ein kurzer Gedanke noch zu den letzten Versen. Dort sehen wir, wie es weitergeht. Der Blick auf die anderen ist hier im Fokus. Petrus hat gerade eine intensive Zeit mit seinem Herrn bekommen. Eine klare Ansage und einen neuen Auftrag. Er ist neu sozusagen angenommen worden. Und dann sieht er den Johannes etwas abseits stehen und schon wieder kommt seine menschliche Art durch. Wenn Jesus mir sagt und diese Ansage macht, was ist dann mit Johannes? Er will Gottes Plan erfahren, auch über den Johannes, aber das ist nicht dran. Gott geht mit jedem, Gott geht mit dir einen ganz individuellen Weg und vergleichen macht keinen Sinn. Der Herr ist ein gutes Beispiel dafür, dass jeder persönlich in einer ganz liebevollen Beziehung mit Gott sein darf. Es geht nicht darum, andere anzuweisen oder mich mit anderen zu vergleichen. Es geht darum, dass du mit Jesus lebst, dass deine Liebe zu Jesus da ist. Darum geht es. Dass du hörst, wenn Gott mit dir redet und du ganz persönlich deine Liebesantwort gibst, folge mir nach, ist auch heute Morgen diese Bitte Jesu an dich. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der auferstandene Christus bist, dass du in deiner ganz großen Liebe uns umgibst und immer wieder auch zurechtbringst. Darüber beten wir dich an. Amen. Wir haben jetzt noch ein